Garantiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Ausbrennt. Eine Krankheit, die in unserer Gesellschaft aktueller denn je ist. Als Gegenbewegung redet man von Work-Life-Balance und nimmt sich frühzeitig eine Auszeit. Mir das jüngste Beispiel von der Co-Präsidentin von SP, Mattea Meier, zeigt. Hier stellt sich die Frage, braucht es eine Veränderung im Milizsystem? Über das reden wir in der neuen Folge Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann mit der Camille Lotte.
Und wir starten direkt, das ist, glaube ich, neben dem Abstimmungsresultat eine der präsentesten Schlagzeilen gewesen. Und genau darum müssen wir auch darüber reden, dass es eine Schlagzeile gewesen ist. Und zwar geht es darum, eben Mattea Meier, Co-Präsidentin der SP, sie nimmt sich eine politische Auszeit. Das hat sie am Sonntagabend auf Instagram bekannt gegeben. Sie spüre eine grosse Erschöpfung und sie müsse rechtzeitig Notbremse ziehen. Und nur so können sie eigentlich sicherstellen, dass sie eben in Zukunft noch das können machen, was sie liebt. Und das ist eben Politik. Was heisst das konkret? Ja, sie verpasst die Wintersession, die jetzt an dem Montag angefangen hat und wird bis auf Weiteres fehlen. Und das ist doch eine Nachricht, die einerseits erstaunt, Steffi. Hast du mit dem gerechnet, dass jetzt wieder ja, dass so eine Botschaft kommt?
Nein, aber ehrlicherweise setze ich mich, glaube ich, auch zu wenig mit den Politikerinnen und Politikern von der SP auseinander. Also man liest natürlich die politische Botschaft, aber ihr persönliches Leben interessiert mich herzlich wenig. Darum bin ich natürlich überrascht gewesen, weil ich ja nicht gewusst, wie stark sie natürlich eingebunden ist. Und hinter Kulissen kann man selbstverständlich nicht sehen. Man kennt sie einfach von den eigenen Abstimmungskämpfen. Aber ja, um ehrlich zu sein, habe ich gefunden, okay. So what?
Es ist aber nicht die erste Auszeit. Es gibt mehrere Politiker, die eben mit Belastung, Überlastung, Burnout zu kämpfen hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass das so eine Schlagzeile war, wie sie die erste ist. Es ist aber immer noch eine Schlagzeile gewesen. Aber wenn man genau anschaut, hat es eben auch bekannte Gesichter, die das gleiche Problem hatten. Also bekannte Namen ist zum Beispiel Nathalie Rickli. Sie hat 2012 ein Burnout gehabt. Auch Jacqueline Badran. Auch sie hat zum Beispiel im Februar 2022 gesagt, dass eben die intensive Abstimmung gekämpft, die hätten eben physisch und psychisch ihr zugesetzt. Sie hat sich natürlich nicht entgangen, noch einen Seitenhieb zu geben gegen Mitte rechts. Aber es geht auch bis in die Gemeinden runter. Zum Beispiel der Davoser Landamann und SP-Grossrat, der Philipp Wilhelm, der hat im November 24 ist der nach einer Fraktionssitzung zusammengebrochen. Und man hat festgestellt, Erschöpfungsdepressionen. Er war zum Beispiel 3 Monate in einer Klinik gewesen. Oder, wenn wir bei der SP bleiben, vor der Mattea Meier, genau das Gleiche mit dem Cedric Wermuth. Also, ihr Co-Präsident, der hat anfangs 2024 eine 2-monatige Familienauszeit genommen und ist dann eben durch Vietnam und die Philippinen gereist und hat in dem Sinne auch gesagt, er müsse sich die Auszeit nehmen. Ist ihr das bewusst gewesen, dass es doch relativ prominente und viele Beispiele gibt in diesem Thema?
Bei den Politikern, ja, man hat sie immer wieder gehört. Sogar der Christoph Blocher hat ja nach der ganzen EWR-Abstimmung hat er auch gesagt, er bräuchte jetzt eine Auszeit. Und ich kann auch verstehen, wieso. Ich meine, das Ganze ist sehr, sehr intensiv und es geht auch nach, oder wenn es Anliegen natürlich wichtig ist. Aber dass es so viel sind und vor allem, dass sich die zwei Lager auch irgendwie ausgleichen, das hat mich sehr erstaunt. Ja, und du?
Ja, so die Liste zu sehen, finde ich dann schon noch schockierend, dass es wirklich eben auch in allen Ebenen ist, dass man die Probleme hat. Klar, es geht von einer Auszeit nehmen bis eben wirklich Zusammenbruch, bis Burnout, bis in eine Klinik. Also man hat da schon ein breiteres Feld. Andererseits muss man auch hineinschauen und sagen, vielleicht weiss man auch gar nicht, es heisst eben Auszeit, man weiss ja nicht immer, was wirklich dahinter steckt, oder man hat die öffentliche Kommunikation und vielleicht, ob man sich auch bewusst entscheidet, da jetzt nicht ins Detail zu gehen, sondern man redet von einer Auszeit. Aber die Liste ist natürlich schon brutal, dass man das bei vielen Politikern antrifft und dass das doch auch jedes Mal wieder für Schlagzeilen sorgt. Und darum habe ich gefunden, wir müssen dieser Sache mal ein bisschen nachgehen. Einerseits die Frage, ist es überhaupt noch ein Tabu? Ist es heute viel akzeptierter, dass man über Burnout und Erschöpfung redet, auch in der Politik? Und die Frage, ja, wieso sind Politiker dann betroffen? Was sind so die Risiken, die sie haben? Und für das haben wir mit Aurelia Sigrist geredet. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin und sie kennt sich eben genau mit dem Phänomen aus. Mit ihrer Firma Co-Consulting beraten sie nämlich Organisationen, insbesondere in Fragen von der mentalen Gesundheit der Mitarbeiter. Und wir haben mit ihr ein Interview geführt und ich würde sagen, wir hören rein. Jetzt würde mich doch wundern, man sieht in den Medien mehr Artikel zu dem Thema psychische Gesundheit, gerade auch eben im Thema von CEOs, allgemein im Betrieb, aber jetzt halt auch in der Politik. Und mich würde wundern, was sagt die Expertin? Kann man sagen, dass so ein bisschen die mentale Belastung, die hat im Beruf zugenommen?
Ja, also ich würde sagen, es sind drei Aspekte eigentlich. Also einerseits, dass die Belastung wirklich zugenommen hat. Ich mache ein eigenes Beispiel. Du hast mich heute am Nachmittag um 2:30 angeschrieben und das Ganze sollte um 6 Uhr im Kasten sein. Und ja, egal, was man sonst eigentlich noch eingeplant hat für den Tag, in gewissen Momenten ist etwas einfach dringend und das kennt ihr sicher auch in eurem Kontext. Genau, also einerseits hat die Belastung zugenommen, vor allem auch durch die Digitalisierung, was das natürlich auch möglich macht. Und andererseits auch, dass man sensibilisierter ist. Also, das Thema bekommt mehr Aufmerksamkeit, eben wie auch in den Medien, auch bei den Arbeitgebern selber, die Versicherungen. Ihr habt sicher auch die Plakate gesehen, was immer wie mehr gibt. Auch in persönlichen Gesprächen kommt das immer wie mehr auch, ja, zur Sprache. Und das hat natürlich zur Folge, dass man einerseits auch das mehr bei sich selber vielleicht wahrnehmen kann und andererseits kommen vielleicht auch von außen her Hinweise, hey, du, geht's dir gut oder bist fast nicht mehr erreichbar oder was auch immer. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, dass das Thema auch immer wie weniger tabuisiert ist. Also wenn ich zurückdenke, so vor 10 Jahren, wo man ausgesprochen hat, man hat ein Burnout gehabt, dann ist es schon ein bisschen schräg. Und heutzutage hört man es immer wie mehr. Genau, es gibt gewisse Leute, die sagen sogar, es ist ein Hype. Ja. Und so die Komponenten zusammen, würde ich sagen, ist aktuell so ein bisschen die Ausgangslage diesbezüglich.
Welche Gruppe ist denn nach so deiner Erfahrung oder dem, was du erlebst, besonders vom Risiko betroffen, irgendwann mal in ein Burnout reinzuschlittern? Also sind es mehr Leute, die, sage jetzt mal, im Büro arbeiten und viele Termine haben, viel erreichbar müssen sein, oder spielt das nicht so eine Rolle?
Ja, also der Stand heute vom Wissen ist, dass es wirklich ein sehr komplexes Zusammenspiel ist. Also man kann auch nicht sagen, ja, das zusammenzählt, dieses Risiko ist so und so, sondern sind wirklich, einerseits, man kann sich's ganz vereinfacht, also wirklich sehr vereinfacht, wie eine Waage vorstellen, auf der einen Seite, die Anforderungen, die von außen und von sich selber, in die Situation gebracht werden. Und dann auf der anderen Seite die Ressourcen, also was man von außen her bekommt und aber auch, was man selber mitbringt. Und dann, dass das nicht, kippt. Aber natürlich eben, es gibt wirklich sehr komplexe Zusammenspiele unter diesen verschiedenen Faktoren.
Jetzt würde mich wundern, wir haben es jetzt eben vermehrt gesehen, die Berichterstattung zeigt, auch ganz viele Politiker sind davon betroffen gewesen, bei ein paar so weit, dass sie selber auch die Notbremse gezogen haben, bei anderen hat man müssen eingreifen. Was machst du aus, wieso vielleicht das bei Politikern ja ein gewisses Risiko besteht, das vielleicht grösser ist als bei anderen. Wie kann man sich das erklären?
Genau, das ist eine sehr komplexe Frage. Man könnte da ganze Abhandlung darüber zusammentragen. Ich würde sagen, also ein Kernfaktor ist sicher so, dass immer erreichbar sein wollen und aber auch müssen. Dann, das sind auch normalerweise sehr engagierte Menschen, die sich einsetzen für ihre Sache, für ihre Themen. Und ja, und dann gehen sie auch eine gewisse Extrameile, oder? Mhm. Und dann halt auch über gewisse Grenzen aus. Und das per se ist ja noch nicht das Problem. Aber dass dann eben nicht auch eine Erholungsphase oder eine Abwechslung, eine Pause kommt, das macht es dann eigentlich kritisch. Und was ich auch denke, was speziell ist in der Politik, ist, dass es wirklich relevant ist, wer. Also Frau XY. Und man kann nicht sagen, ja, die wird jetzt heute halt vertreten, sie nimmt sich jetzt mal einen Tag Pause, oder? Sondern dass wirklich eigentlich die Person mit dem Namen relevant ist, ja, eigentlich omnipräsent, gegen aussen die Präsenz zu zeigen.
Jetzt wäre so ein bisschen meine Frage, jetzt hat Matthäa Meier, sie hat jetzt konkret gesagt, sie müsse die Notbremse ziehen, damit sie nachher das kann noch machen, was sie tatsächlich liebt. Und das ist eben Politik. Jetzt hat es auch Fälle gegeben, wo man keine Notbremse gezogen hat. Man musste eingreifen. Was ist das, was passieren kann, wenn man das eben nicht einsieht, dass man am Rand läuft, dass man in ein Burnout reinläuft oder schon in einem Burnout drin ist? Was sind die Konsequenzen, die Folgen, die da sind?
Genau, also ich würde sagen, so eine Notbremse, es klingt ein bisschen dramatisch, aber ich würde sagen, das ist Verantwortung übernehmen. Und eigentlich egal, in welchem Moment, je schneller man das erkennt und dann eigentlich die Verantwortung für sich übernimmt, in dem Moment übernimmt man natürlich auch Verantwortung fürs Umfeld und für die rundherum, oder? Weil schlussendlich, wenn man es zu Ende denkt, ja, also, oder nochmal einen Schritt zurück. Eigentlich in der Situation selber gibt es ja schon sehr viele negative Folgen davon. Also auf der persönlichen Ebene für die Person, zum Beispiel allenfalls Schlafprobleme, Leistungseinbußen, die Stimmung, das Wohlbefinden, aber auch fürs Umfeld. Also ja, man ist vielleicht zum Beispiel zuhause, hat man vielleicht eine dünne Haut oder Freunde beschweren sich, dass man nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr verfügbar ist. Also schon in der Situation selber hat es ja die negativen Konsequenzen. Und wenn man es dann weiterdenkt, ist natürlich, verfestigt sich das. Und ich sage, je länger man eigentlich zuwartet, desto länger geht es natürlich nachher auch wieder zum Regenerieren oder je nachdem allenfalls sogar heilen aus dem, wenn es dann wirklich auch in ein Burnout oder in eine Depression geht. Ja.
Wie kann man vielleicht auch noch sagen, so ein bisschen zum Schluss, lange da so 2-3 Monate Auszeit, kann man das selber gut einschätzen, wenn man wieder zurückkommen kann? Oder ist da vielleicht eben auch Gefahr, gerade als Politiker, dass man sagt, hey, eben die nächste Session, die ist dann auch schon bald wieder. Man hat Erwartungen, Kommissionssitzungen, Fraktion, dass man dann eben übereilig doch wieder will, auch dieser Verantwortung gerecht werden, weil man ist ja vom Wähler in dem Sinn gewählt und möchte ja dann auch die politische Arbeit wieder leisten.
Ja, sehr spannende Frage. Und das ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Und da würde ich jetzt auch nicht über einzelne Personen eine Aussage machen. Aber grundsätzlich ist natürlich schon die Frage, wie grundlegend man etwas auch muss ändern, darf ändern schlussendlich auch, dass man nachhaltig und langfristig eigentlich wieder mag bekräften sein. Und da kann man über die Zeit eigentlich so keine Aussage machen. Also es ist auch klassisch, wenn jemand zum Beispiel sogar eine Krankschreibung bekommt, dass man eigentlich nicht weiss, wie lange das jetzt geht. Und das ist sehr unterschiedlich, von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten und auch im Umfang. Also es gibt auch Leute, die tun punktuell in gewissen Bereichen dann Änderungen vornehmen, abschrauben, Prioritäten setzen. Und es gibt Leute, die sagen, hey, komplett, stopp, so nicht weiter, nehmen sich vielleicht sogar aus dem ganzen Lebensbereich oder aus dem ganzen Kontext, was drin sind, daraus raus und büscheln neu. Genau.
Vielleicht, wenn ich noch schnell eine Frage kann stellen, was sind so, auch vielleicht für uns selber so ein bisschen bei der Nase zu nehmen, was sind so die gängigsten Anzeichen, dass man merkt, okay, jetzt sollte ich etwas verändern?
Ja, also, ich denke sicher gut anhören, anschauen, ehrlich. Und dann gibt es zum Beispiel das Anzeichen also auch von, man darf ja mal müde sein, man darf ja mal auch eine gewisse Erschöpfung spüren. Aber wenn man zum Beispiel nach den Ferien immer noch oder sehr schnell wieder in so einen Zustand reinkommt, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen, wo man muss schauen, okay, dann langen ja die ein, zwei Wochen nicht Erholung und dann muss es etwas Grundlegenderes, Nachhaltigeres sein. Und da gibt es noch diverse andere Symptome.
Klar, ja.
Die sind sehr individuell. Also man kann auch nicht sagen, das plus das plus das plus das gibt dann eigentlich zum Beispiel ein Burnout. Aber also eine Erschöpfung ist eine Erschöpfung, wo man nicht mehr sich kann erholen davon, das ist sicher ein wichtiges Zeichen.
Wir haben jetzt die Meinung von einer Expertin gehört, wie sie das erlebt und auch beurteilt aus einer Fachperspektive. Wie beurteilst du das? Wie erlebst du das?
Ich würde schon sagen, dass natürlich der Öffentlichkeitsaspekt, ich glaube, der spielt eine grosse Rolle bei den Politikern. Einerseits in der Frage, weißt du, Belastung im Allgemeinen, weil alles, was du machst, oder, musst du ja immer damit rechnen, dass es eine öffentliche Reaktion gibt. Und wir haben einfach gesehen, dass mit der Digitalisierung die Grenzen vom Privatleben ja verschwommen sind, dass es ja regelrecht zu Shitstorm kann kommen, wo ja mehrere Monate sogar anhalten. Dass das für mich ja wie eine grosse Rolle spielt, bin ich doch davon überzeugt. Das andere ist, es ist noch ein anderer Druck da, und zwar der vom Gewähltsein. Ich finde, das spielt noch eine wichtige Rolle. Klar, weißt, wenn du einen Job hast, ja, du fällst aus, oder? Aber man muss ja als Geschäft immer parat sein, auch die Ausfälle können zu kompensieren. Aber in der Politik, du bist natürlich gewählt und du hast irgendwo auch das Verpflichtungsgefühl gegenüber deinem Wähler, dass du eben die politische Arbeit leisten willst. Und da kann ich mir doch gut vorstellen, dass die Hürden oder ja, können akzeptieren, dass man jetzt dort muss, einen Schritt zurück machen, dass die natürlich höher ist als in anderen Bereichen. Wie beurteilst du das?
Ja, ich finde, wenn du gewählt bist in ein Amt, dann muss das wie Ultima Ratio sein, dass du dort am Schluss sagst, dass du dich dort zurückziehst, weil du hast eine Verantwortung, deine Wähler erwarten etwas von dir. Aber im Moment vom Tag sind wir alles nur Menschen. Und ich sehe, dass das durchaus ein Problem ist. Ich finde, es ist auch wichtig, dass wir darüber reden, über Burnout. Und das ist auch ernstzunehmende Angelegenheit. Oder natürlich gibt es so ein bisschen den Trend, der geht mir auf die Nerven, dass, wir wollen hier ein gutes Leben und alles ist Wohlfühloase. Das ist nicht so, so ist das Leben nicht. Nichtsdestotrotz darf man es nicht unterschätzen, was das alles für Belastungen sind. Und dass es irgendwann wie zu viel ist, verstehe ich. Aber dann musst du eben irgendwie vorher können bremsen oder machst es ämtlich weniger oder organisierst dich ein bisschen anders. Natürlich ist das einfacher gesagt als gemacht, weil das wissen wir ja alle, dass das nicht so einfach ist. Und nichtsdestotrotz, ja, hast du eine Verantwortung. Hankerum finde ich auch bei Matthias Meyer, oder? Der SP fehlt die Stimme am Ende des Tages. Und wenn ihre Wähler sagen, das ist für mich okay, dann ist es auch legitim, wenn sie wieder gewählt wird, oder? Das muss am Ende nachher der Wähler an der Urne bestimmen, ob er das gutiert oder nicht gutiert, ob er das möchte oder nicht.
Ich finde es spannend, ich bin dann auf den sozialen Medien gewesen, sie hat das ja auf Instagram bekannt gegeben, und was man schon sieht, ist, dass es Zuspruch gegeben hat von Politikern aus allen Parteien, Unterstützung für sie, auch Respekt davor, dass man eben die Notbremse zieht, so wie sie das formuliert hat. Es hat aber auch negative Kommentare gegeben. Und da ist schon ein bisschen meine Frage, messen wir auch, wenn es um die mentale Gesundheit geht. Politiker mit einem anderen Maßstab. Wir machen es ja in ganz vielen Bereichen, oder? Leute, die für strenge Klimavorschriften sind, die messen wir auch ihrem persönlichen Verhalten. Also, wenn du dann in die Ferien fliegst mit dem Flieger, aber anderen willst du es verbieten. Ja, da wirst du als Politiker einfach anders behandelt. Das Gleiche ist, wenn es um Recht und, ja, also Law and Order Sachen geht. Und darum, was denkst du, sind wir da jetzt, wenn es um die mentale Gesundheit geht, haben wir doch einen anderen Maßstab, wenn es um Politiker geht, dass wir das vielleicht halt nicht so ernst nehmen?
Ich glaube schon, dass wir einen anderen Maßstab haben. Man erwartet von diesen Leuten ja auch mehr. Und entsprechend befähigst du sie ja, über uns alle ein bisschen zu bestimmen. Also hast du auch die Erwartungshaltung. Ich finde eigentlich, also ganz ehrlich, ihre Kommunikation finde ich legitim. Ich finde sie viel besser als beim Cedric Wermuth, der sagt, ja, ich reise jetzt ein paar Monate nach Asien. Habe ich sehr unglücklich gefunden, gerade in seiner Position, was sich ja für das Klima einsetzt. Und ich finde auch da, mir ist das eigentlich wie, ja, für mich ist das gar nicht so eine Breaking News gewesen, weil ich habe gefunden, schau, wenn sie das Gefühl hat, es geht nicht mehr und sie für das sich macht, ja, dann soll sie das. Und wenn sie nachher findet, sie fehlt in der Session, tut das ihrer Partei sicher nicht gut, oder? Weil die Stimme fehlt. Und wie wir alle wissen, ist es manchmal ein Entscheid, der ab einer Stimme ankommt. Aber das muss sie, ihre Partei, mit ihren Wählern können vereinbaren. Weil der Wähler ist nicht der das wieder korrigieren kann. Darum, insofern, verstehe ich die News-Schlagkraft gar nicht. Weil es ist ihre Verantwortung und die sie muss übernehmen, aber auch mit den Konsequenzen erleben, wo das mit sich ziehen kann.
Vielleicht ist es gerade ein guter Zeitpunkt, um ein Big Picture zu sehen. Weil wir haben ja jetzt angesprochen, wo ist natürlich das Problem bei den Politikern? Sie sind gewählt und man kann sie ja nur begrenzt ersetzen. Das ist natürlich zu Recht auch so. Man hat sie ja gewählt in dem Sinn. Aber sie fallen aus. Und manchmal geht es dann eben wirklich um eine Stimme, die fehlt. Es ist dann wirklich schwierig, ob du dann halt deiner Pflicht dem Wähler gegenüber eben an diesen Sitzungen, an der Session und so teilzunehmen, gerecht wirst. Und die Frage ist, was kann man dagegen machen? Gibt es eine Möglichkeit, dass eben doch der Wählerwille irgendwie da einen gewissen Platz einnehmen kann, wenn eben Leute ausfallen? Und ich finde eine Lösung sehr, sehr spannend, wo in der Deutschschweiz überhaupt nicht verbreitet ist, sondern, das kennt man aus dem Wallis, Jura, Neuburg, aber auch Genf und doch noch ganz weit dann Graubünden. Und zwar geht es um das sogenannte Suppleantensystem, les Suppléants, sagt man denen. Das sind gewählt, da hast du wie gewählte Mitglieder in einem Rat. Die können sich dann in Kommissionen oder in der Plenarsitzung von einem Ersatzparlamentarier vertreten lassen. Also wenn sie zum Beispiel ausfallen. Und die Ersatzparlamentarier, die Suppleanten, die haben eben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie gewählte Ratsmitglieder. Und es gibt auch verschiedene Lösungen. Es gibt solche, die werden sogar separat auf einer Liste gewählt. Also es gibt dann die Liste des Suppleants. Oder es sind zum Beispiel die, wo die besten Resultate nach den Gewählten haben, die dann dürfen einspringen. Und das ist so eine Möglichkeit, die man hat, dass wenn eben ein Parlamentarier ausfällt, dass jemand da ist, mit dem man ihn kann ersetzen kann. Wäre das nicht etwas zum Entlastung bringen im Milizsystem, wenn man natürlich die Liste sieht von Politikern, die ausfallen?
Ich habe mich mit dieser Idee nicht so anfreunden. In diesen Kantonen funktioniert es gut, aber ich finde, dort tust du die Verantwortung noch mehr aufteilen, sodass sich am Schluss noch weniger Leute, als sie sich sonst schon nicht, verantwortlich fühlen. Und ich finde, das ist nur ein Symptom von dem, was in unserer Milizpolitik falsch läuft, in dem, dass es einfach zu viel ist. Es ist nicht mehr machbar für Leute, die nebendran arbeiten. Ich meine, es gibt genug Leute, die aus ihren Ämtern zurücktreten, weil es mit dem Geschäft nicht vereinbar ist oder mit dem Arbeitgeber. Und eigentlich solltest du doch dort dann ansetzen, dass es nicht so eine Flut ist, dass du nicht ein de facto Berufspolitiker wirst. Das finde ich das Problem. Und nicht, dass du nachher fast auch schon Stellvertretungen machen. Weil du wählst die Leute, weil du sie fähig findest, sie müssen Verantwortung übernehmen. Wenn du nachher ein Stellvertretungssystem hast, finde ich, verwischt das Ganze. Aber wie siehst du das?
Ich bin ein Fan von dem System, aber nicht, um dem Sinn die Ausfälle kompensieren. Die Systeme sind auch nicht darauf ausgelegt, dass wenn jemand länger ausfällt, sondern das ist punktueller Ersatz in dem Sinn. Ich finde es spannend und ohne da zu weit rauszuholen, es gibt natürlich Leute, vor allem Jungen, die nicht gewählt worden sind oder auf diesen Zusatzlisten sind, die Möglichkeit, den Parlamentsbetrieb schon mal kennenzulernen. Und sie sind dann ready, eben wenn sie zum Beispiel nachrutschen, können sie mit der Parlamentsarbeit anfangen, weil sie eben auch schon den Betrieb kennengelernt haben. Darum finde ich es eigentlich ein spannendes System, um auf diesen Punkt irgendwie einzugehen, um die Jungen mehr in die Politik zu bringen. Aber es ist ja so, auch in Bern hat das keine Chance gehabt. Es gibt nämlich parlamentarische Initiativen, zum Beispiel von Christa Markwalder, die ist da schon ein bisschen länger her, aber sie hat genau so etwas gefordert und da hat man in dem Sinn keine Chance gehabt, um so etwas durchzusetzen. Es ist mehr, wie du sagst, man müsste sich fragen, wieso haben die überhaupt so viele Ausfälle und was kann man gegen diese Ausfälle machen? Und man muss jetzt halt auch die Frage stellen. Man hat ein SP-Co-Präsidium und beide haben sich müssen in Auszeit nehmen. Vielleicht ist das Co-Präsidium halt auch nicht die Lösung von allem, sondern erfordert eben mehr Koordination, mehr Absprache, mehr engere Zusammenarbeit und ist vielleicht gar nicht so die Entlastung, die man sich gehofft hat, wo man eben damals auch antreten ist mit dem Gedanken, hey, man kann das ja gar nicht mehr allein stemmen. Das ist das, wo ich eher würde, vielleicht ein Fragezeichen draufsetzen, dass dort ein bisschen ein Problem auch drin liegen
könnte. Ja, gute Frage. Vielleicht bist du gar nicht effizienter, wenn du alles teilst. Also, das erlebt man ja manchmal selber. Es ist wichtig zu delegieren, aber am Ende muss einfach jemand verantwortlich sein, oder? Ich glaube nicht, dass du das aufteilen kannst. Aber ja, ist eine spannende Frage, die sicher noch mehr Diskussionsbedarf bietet. Jetzt würde uns natürlich auch wundern, wie seht ihr das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Das bringen wir nicht mehr fort, dass ich das sage. Das ist jetzt einfach eingebrannt, dass wir da...
Das bleibt.
Sorry. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht selber schon mal ein Burnout erlebt oder in eurem Umfeld? Schreibt es uns doch in die Kommentare auf unserem Insta-Kanal oder auch uns privat auf unserem Instagram-Kanal. Und wir sind nächste Woche am 6 Uhr morgen wieder für euch da am Dienstag.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.